Es ist, als wenn den Verantwortlichen bewusst gemacht wird, wie wichtig es ist, dass das Volk Gottes trotzdem das Vorrecht hat, zusammenzukommen. Um sich zu vereinen im Gebet und den König des Himmels und der Erde an. Woher kommt unsere Hilfe, sagt das Wort Gottes? Nicht von einer Impfung. Sie kommt nicht von Schnelltests. Sie kommt nicht von der Weisheit dieser Welt. Gott setzt Anfänge und setzt Schlusspunkte, sagt das Wort Gottes. Ja? Und ich glaube, wenn ich etwas in dieser Zeit gelernt habe, dann ist es das, was mir, wo ich schon all die 28 Jahre, wo ich mit Jesus unterwegs bin, immer wieder ringe, das ist die Geduld. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Geduld aber tut Not, damit ihr die Verheißungen Gottes empfangt. Und Gott möchte uns in dieser Zeit vielleicht auch etwas lehren, dran zu bleiben an einer Sache. Nicht zu arrangieren. Ich spreche nicht von der Geduld, mich unter Corona zu beugen. Von dieser Geduld spreche ich nicht. Sondern im Gebet standhaft zu bleiben. Wir entdecken neu die Werte der Gemeinschaft, des gemeinschaftlichen Gebets, der Gebetsgemeinschaften, ihr Lieben. Ich war nie so ein großer Freund von Zweierschaften. Jetzt pflege ich mittlerweile seit 8 bis 9 Jahren eine Zweierschaft. Ihr Lieben, es ist mein bester Freund geworden, diese Zweierschaft. Und wir konnten mitten durch diese Zeit durch, während sich alle Gebetsveranstaltungen schlossen, alles nur noch per Zoom oder per sonst was, sind wir zusammengeblieben im Gebet. Und das tat uns so, so gut. Ja? Welch ein Vorrecht. Ich darf heute sprechen über den Gott, der es liebt, gnädig zu sein. Als Alexander mich anrief oder als wir noch sprachen vor dem letzten Mal, wo es richtig kalt wurde, eigentlich wollte ich ja schon vor 4 Wochen bei euch sein, da sagte er mir, sprich über die Grundlage dessen, wofür du dann vielleicht in dem Seminar dann einfach fortführst. So, wie machst du es praktisch? Was ist das, was dein Herz bewegt, wenn du hingehst zu den Menschen, um mit ihnen über das Evangelium zu sprechen? Wisst ihr, was meine allererste Botschaft meistens ist? Ich bin sehr erstaunt über die Reaktion der Menschen. Das heißt, ich ihnen sage, wisst ihr, dass es da einen Gott gibt, der dich liebt und der einen guten Plan für dein Leben oder sie hat. Wissen Sie das und was löst dieser Gedanke in Ihrem Leben aus? Und ich würde mittlerweile sagen, fast über 80% kriege ich positive Rückmeldungen auf diese Frage. Früher war das viel häufiger, dass so die Türen zugingen und ach komm, lass mich mal in Frieden mit dem Kram jetzt, so das passt nicht und ich habe keine Zeit und ich will nicht und ich spreche jetzt von so einem Kaltkontakt. Ja, also nicht der Freund, den ich schon 3 Monate oder Jahre kenne, sondern ich spreche von denjenigen, die mich überhaupt nicht kennen, die ich wildfremd irgendwo anspreche. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie sich dann Türen öffnen. Schauen wir in diese Zeit. Und ich fand es interessant, als ich gerade eben las, nächste Woche habt ihr jemanden von Open Doors hier. Dann habe ich so gedacht, als Einstieg in meine Predigt war dieser Gedanke, die Welt, sie ist reif für das Gericht Gottes. Ist doch eigentlich so, oder? Mitten in dieser Zeit, wo man denken könnte, jetzt rutschen wir zusammen, Corona trifft uns alle, weltweit, jeden Einzelnen. Es sind jetzt wieder die Christen in den Ländern dieser Welt, die oftmals, jetzt nicht in unserer westlichen Welt, wir sind ja eine rühmliche Ausnahme hier, aber in muslimischen oder anderen Ländern, ob in China oder anderswo, in Indien, die oftmals noch für die Corona-Krise verantwortlich gemacht werden und im Gegenteil noch mehr ausgegrenzt werden und von notwendigen Hilfsgütern ausgeschlossen werden. Ich sage, was ist mit dieser Welt los? Sie taumelt. Aber wisst ihr was? Wenn wir schon darüber sprechen, dass diese Welt reif ist für das Gericht, wofür ist sie noch reifer? Für die Gnade Gottes. Genau. Denn die Gnade triumphiert oder die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht nach Jakobus 2, Vers 13b. Vor dem Gericht kommt bei Gott die Gnade. Ist das nicht schön? Weil er es liebt, gnädig zu sein. Weil er es möchte, dass ein jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und gerettet wird. Wo die Sünde mächtig geworden ist, sagt die Schrift, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Römer 5, Vers 20b. Eine Textstelle, die mir in diesem Zusammenhang für diese Grundlage des guten Evangeliums geworden ist, finden wir im Johannesevangelium. Und die möchte ich mit euch gemeinsam lesen. Hier aus Johannes 8, die Verse 2 bis 11. Wir finden sie nur im Johannesevangelium, sehr bezeichnend. Und dennoch ist es eine, die mir immer und immer wieder auch gerade in den Gesprächen mit Menschen in den Sinn kommt und die ich dort verwende. Und früh morgens kam er, Jesus, wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb alleine mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Ich dachte, ich wüsste schon eine Menge über diese Geschichte und diese Begebenheit. Und muss ich sagen, dennoch habe ich noch eine Menge gelernt. Das ist bekanntlicherweise so, wenn man sich längere Zeit auf etwas in Gottes Wort fokussiert, dann erfährt man plötzlich Dinge. Was ich zum Beispiel völlig geblendet habe, war diese Tatsache, dass Jesus sich in dieser Situation mitten in einer Lehreinheit befand. Früh morgens in diesem Tempel des Herodes. Ich habe heute Morgen mir gerade noch mal diese Ausmaße dieses Tempels angeschaut. Ihr Lieben, es sprengt Vorstellungen. Dieser Tempel war allein vom Innersten 200 mal 200 mal 50 Meter groß. 50 Meter hoch. 200 mal 200 in dem innersten Tempelbezirk. Dazu noch die Vorhalle, dazu wahrscheinlich noch mal so ungefähr 150 Meter, 200 Meter breit. Ein bombastischer Tempel im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe mir die Frage gestellt: Was bewegte ein Herodes, einen solchen Tempel zu bauen? Für das jüdische Volk mit einem inneren Bezirk, wo kein Heide hinein durfte. Und ich glaube nicht, dass Herodes ein Jude war. Als derjenige, der die Kinder in Bethlehem verfolgte und umgebracht hat. Ein Tempel, wo morgens die Menschen zusammenliefen, hineinströmten. Jeder, der irgendwie etwas von Gott erspüren, erfahren wollte, der seinen Glauben praktizieren wollte, der kam in diesen Tempel und Jesus war morgen da und alles Volk kam zu ihm. Ich weiß nicht, wie viele. Hunderte? Tausende? Die hörten ihm zu. Das Publikum war da, es hörte ihm zu, er lehrte. Und dann drängen sich in dieser Situation Schriftgelehrte und Pharisäer nach guter Manie mitten in das Zentrum des Geschehens. Versteht ihr, in diesem Augenblick, wo die da die Regie übernahmen, wich alles ein Stück weit zurück. Vor den unbarmherzigen Augen dieser Pharisäer, dieser Schriftgelehrten, der geistlichen Elite des damaligen Volkes wollte keiner irgendwie zu dicht kommen. Das war manchmal so wie bei uns mit der Polizei, wenn ich gerade zu schnell gefahren bin, oder? Am liebsten will ich schnell hinter der nächsten Ecke abbiegen. Hoffentlich fahren sie vorbei. Hoffentlich haben sie mich nicht ins Visier genommen. Dann gucken sie noch nach, ob mein Verbandskasten noch auf aktuellen Zeitpunkt ist, ob alles blinkt und leuchtet oder sonst was. Und vielleicht habe ich auch gerade meine Papiere nicht dabei. Ach, wie froh, wenn sie weg sind. Und ich glaube, genau so ging es den Menschen dort. Bloß nicht zu nahe kommen. Die plötzlich ein ganz neues Auditorium direkt um Jesus herum. Und sie bringen jemand mit. Auf frischer Tat ertappt. Wahrscheinlich haben sie die Steine auch schon mitgebracht. Und wir lieben es normalerweise so, diese Rollen, ja, so, ich weiß nicht, wo wir uns jetzt finden in dieser Geschichte, aber überlegt mal diese Situation. Ach, die arme Frau, würden wir jetzt wahrscheinlich sagen, diese bösen Pharisäer. Und Jesus, was hat er eigentlich da drin? Der König des Himmels, der Herr des Universums, mitten in diesem staubigen Platz, in diesem Tempel? Wie passt das zusammen? Aber ist es tatsächlich so? Ich glaube, der Fall war genau so, wie er da geschildert wird. Keine falsche Anklage. Frisch erwischt. Und das Gesetz war tatsächlich so. Die Steine waren berechtigt gehoben. Es brauchte keinen weiteren Fall mehr dazu. Es brauchte keine weitere Verurteilung. Die haben die Steine schon in der Hand gehabt. Der Fall war echt und klar. Und lass es uns auch ganz ehrlich und schnörkellos sagen. Wir haben es hier wahrscheinlich auch nicht mit einer bußfertigen Sünderin zu tun gehabt, sondern erstmal ganz knallhart mit einer Ehebrecherin. Und dann war es wie eine Zwickmühle. Er kennt das beim Dame. Ist es. Ja, so eine Doppelfalle. Jedes Mal, wenn man schiebt, kann man dem anderen einen Stein rauben. Genau in dieser Zwickmühle wurde Jesus oder sollte Jesus jetzt praktisch mit versucht werden hinein. Das Schicksal dieser Frau war bereits besiegelt. War ganz klar. Es gab nichts, was sie vor dem, was ihr eigentlich drohte, hätte retten können. Aber jetzt wollte man Jesus in diese Sache noch mit hineinziehen. Man brauchte noch etwas Belastbares gegen ihn. Wie er sich auch entscheiden würde. Er hätte nur verlieren können. Das war jedenfalls der Gedanke der Pharisäer und Schriftgelehrten. Würde er diese Frau gerecht sprechen, wäre er selbst ein Brecher des Gesetzes gewesen. Ja? Würde er das nicht tun, würde er in den Augen derjenigen, die ihm dazuhörten, und die waren alle noch da, ihr Lieben, die waren nicht weg. Die Tausenden waren noch drumherum. Die sind nicht weggelaufen. Jetzt wurde es erst richtig spannend. Wisst ihr, was passiert, wenn es spannend wird? Dann kann die Feuerwehr und die Polizei in unserem Lande die Leute fast kaum noch davon aushalten, mit der Handykamera nach vorne gerichtet, mitten ins Geschehen des Passieren. Da werden die Unfallhelfer plötzlich attackiert und zur Seite gedrängt. Es ist mittlerweile heftig. Aber glaubst du, da hat sich der Mensch geändert? Jetzt wurde es richtig spannend. Jetzt ging es zur Sache. Ja, der Fall scheint klar. Aber eigentlich ein Justizskandal. Denn die Frage, die sich doch hier aufdrängt, wo war denn der Ehebrecher? Nach deutschem Recht wäre das ein Verfahrensfehler gewesen und an der Stelle hätte man wahrscheinlich abbrechen müssen. Aber nach damaligem Recht, das hätte nichts ausgemacht. Aber seht ihr die Ungerechtigkeit, die in dem ganzen Fall schon steckt? Es ging doch gar nicht um die Frau. Es ging nicht um dem Gesetz Genüge zu tun. Hier waren harte Herzen, die wollten im Grunde genommen eigentlich nur das Gefühl haben, wir haben Recht und du hast Unrecht. Und da gibt es noch jemanden, der ist noch ein bisschen schlechter als ich. Es ist ein geistlicher Kampf, der dort tobte. Es ging gar nicht um die Frau. Letztendlich ging es um Jesus allein. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Wenn die Kinder Gottes in dieser Welt verfolgt werden, dann geht es nicht um den Einzelnen. Es geht nicht um den scheinbar Abtrünnigen des Glaubens, wie ein Muslim jemand nennt, der sich zum Christentum bekehrt hat aus ihren eigenen Reihen. Es geht letztendlich um die geistliche Dimension, die dahinter steht, der Teufel, der seine Niederlage nicht anerkennen möchte. Denn als Jesus am Kreuz einige Jahre, oder nicht Jahre, aber nicht viel später rief, es ist vollbracht, hat er den Sieg davongetragen. Und ist diesen Sieg in Zweifel zu stellen, darum geht es bis heute. Menschen werden verfolgt um des Evangeliums nicht ihr Willen, nicht um ihrer selbst Willen, sondern man eigentlich den, der dahinter steht, treffen möchte, verletzen möchte. Alle Verfolgung finden da. Aber warum, fragst du dich dann, warum lässt Gott das zu? Warum lässt der Vater das zu bis heute? Ich meine, er ist es doch, wie ich am Anfang gesagt habe, der die Zeitpunkte setzt. Und ich denke so an einige Zeitpunkte in der Geschichte, die faszinierend sind. Ein Kyros, ein heidnischen König, ein Weltherrscher, den Gott beruft und sagt, jetzt ist die Zeit für mein Volk aus der babylonischen Gefangenschaft rauszukommen und zurück in ihre Heimat zu kommen. Baue mir einen Tempel in Jerusalem neu auf. Und ich denke zu Herodes, aus welchen Motiven auch immer dieser Mann irgendwie mal diesen Anstoß bekommen hat, hat vielleicht Gott letztendlich auch gesprochen, auch wenn er das gar nicht bewusst hat. Gott setzt Könige ein, Gott setzt Könige ab, heißt es in Daniel. Gott möchte, dass ein jeder Mensch gerettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und damit bekommt auch unsere Geschichte ja eine neue Dimension. Hier geht es nicht nur um die Rettung dieser Frau, die ist Jesus höchst wichtig, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber der erste Punkt ist es erstmal, dass Gott auch diejenigen erreichen möchte, die so meilenweit weg zu sein scheinen. Die, die eigentlich schon in ihrer Meinung fest sind, die von der Finsternis und von der Dunkelheit ein hartes Herz haben. Und es ist das Religiöse, was oftmals am härtesten gegen das Göttliche kämpft. Sie zu erreichen. Ich glaube, dass Jesus genauso ein Herz hatte, diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die vor ihm standen, zu erreichen. Genauso wie das Herz dieser Frau, die vielleicht gesagt hat, wird doof, dass es mich wieder getroffen hat. Diese ganzen Scheinheiligen um mich herum. Kann ich dir genau ansagen, der und der und der und der, alle waren sie schon unterwegs. Genauso Ehebrecher und sonst was alles. Vielleicht war das noch der Zustand der Frau in diesem Augenblick. Und was ist mit all den Menschen, die da drum herumstehen? Mit aller Gewalt und Penetranz versuchen diese Schriftgelehrten und Pharisäer Jesus in das Zentrum hineinzurücken. Und ich finde seine Reaktion so erstaunlich. Er kniet sich nieder und schreibt mit dem Finger in den Sand. So habe ich gedacht, wo hat Jesus jemals etwas geschrieben? Es wird uns nicht erzählt in der Geschichte, was er dort geschrieben hat. Ich glaube, er hat nicht nur wie Verzweiflung der Schüler vor seiner Mathematikklausur sitzt und kleine Geschichten und kleine Monde oder sonst was malt, weil er nicht weiß, was er auf die Aufgabe antworten sollte, dorthin gemalt, sondern er hat eine Message, die er dort reingemalt hat. Und ich habe an zweimal den Finger Gottes in der Bibel gedacht, der geschrieben hat. Der König des Universums, der mit seinem Finger schreibt. Das erste Mal, wann hat der Finger Gottes das erste Mal geschrieben? Seine Gebote. Auf die Tafeln, auf Stein. Wo war das zweite Mal, wo die Finger Gottes geschrieben haben? Beim zweiten Mal mit dem Geboten, dann spreche ich über das dritte Mal. Wo hat er nochmal geschrieben? Belsazar. Der Finger Gottes, der an die Wand schrieb. Gewogen. Und vielleicht zu leicht befunden. Jesus hat eine Botschaft und er schrieb mit dem Finger auf den Boden. Aber es war nicht der Gerichtsfinger, der dort schrieb. Es war der Finger der Gnade und der Barmherzigkeit, der in den Sand schrieb. Ich habe bezahlt. Ich werde den Preis bezahlen. Und ich werde die Freiheit erringen. Und was dem Gesetz nicht möglich gewesen ist, wird die Gnade schaffen. Das Gesetz, wozu ist das Gesetz da, ihr Lieben? Für wen ist das Gesetz da? Für die Gesetzlosen. Nicht für die Kinder Gottes. Das Gesetz ist nicht für die Kinder Gottes. Wie sagst du? Wie kann das denn sein? Gilt das für mich etwa nicht? Nein, weil du ein viel höheres Gesetz hast. Du hast das Gesetz Christi in deinem Herzen. Das Gesetz der Liebe. Das ist viel, viel höher als jedes Gesetz dieser Welt. Es ist viel, viel mehr. Das Urteil stand fest. Und der König des Universums schrieb auf den Boden und keiner hat gefragt, vielleicht die hinten, vielleicht die in der zweiten Reihe, was schreibt er dort? Vielleicht war da so ein Raunen im Hintergrund, aber die, die mit Hass geblendet dort standen, die haben nicht einen Blick dafür gehabt, was schreibt er eigentlich? Wir können nur vermuten. Die Bibel gibt uns keinen Aufschluss an dieser Stelle. Aber das Urteil stand fest und es war so wie Raserei, es war wie Blindheit, es war wie die Decke der Verblendung vor den Augen dieser Menschen dort. Er muss weg. Er muss weg. Hinweg mit ihm. Kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Das war schon die Message, das war schon der Augenblick. Wir brauchen nur noch den Beweis, dass wir richtig handeln. Wenn er was gegen das Gesetz sagt, dann haben wir ihn. Aber Jesus lässt sich nicht drängen. Und das ist so herrlich. Er ist so herrlich unaufgeregt. Und ich wünsche uns, dass wir auch so herrlich unaufgeregt werden in solchen Situationen. Versteht ihr? Wenn wir im Schützengraben der Scharfschützen sind, dass wir herrlich unaufgeregt sind. Dass wir sagen können, meine Zeit steht in Gottes Händen. Nicht in Händen von Corona. Nicht in Händen von irgendeiner Willkür eines Menschen. Nicht von irgendeinem Justizskandal oder von irgendwelchen Umständen. Meine Zeit steht in seinen Händen. Und auf meinem Munde soll das Wort Gottes sein, was hinauskommt. Deswegen hat Jesus gesagt, wenn ihr denn dahin geschleppt werdet, vor Königen und Richtern und automatisch schlagen wir doch die Hacken zusammen, oder? Hört in diesen Tagen die Andacht, wie Paulus seine letzte Rede kurz auf dem Weg vor Rom in seiner vierten Missionsreise gehalten hat. Da war die ganze erlauchte Herrschaft der damaligen Zeit in ganz Israel war vertreten gewesen. Könige und Statthalter und all die Hohen und all die Regierenden und Großen dieser Zeit. Und das ist doch normalerweise so, wo wir sagen, da schlagen wir unsere Hacken zusammen. Und dann fangen wir an schon zu schwitzen, da sind unsere Hände ganz nass, ja? Und Paulus aus der Verteidigungsrede geht über in eine Evangelisationsrede und zieht den Königen und führt den König regelrecht vor und sagt, ich weiß doch, dass du dich auskennst. König Agrippa, du kennst dich in dem Gesetz der Juden aus. Du weißt, es ist nicht in einem Winkel verborgen. Und er sagt, und eigentlich im Grunde genommen deines Herzens willst du doch jetzt mich annehmen. Jesus annehmen, meine ich, nicht Paulus. Stark, ganz stark. Könnt ihr euch einfach nochmal zu Hause angucken. Kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Das war der Ruf, der bereits feststand. Und dann steht Jesus auf und dieses Aufstehen Gottes ist etwas Besonderes. Plötzlich sahen ihn wieder alle. Wisst ihr, wenn er da abgeduckt ist, die ganzen Pharisäer und die Schriftgelehrten drumherum, das Volk dahinter hat schon nichts mehr gesehen. Aber er steht auf. Und ich sagte, wenn Jesus aufsteht, dann fangen die finsteren Mächte an zu wackeln und zu weichen. Und es ist wie, als wenn wir hören, dass er sagt, es ist genug. Es ist wie so ein heiliger Zorn. Es sind die Sprengkraft der Worte Jesu, die jetzt hier uns faszinieren, die uns so oft bewegt haben. Nicht viel. Der König des Universums, er spricht und es geschieht. Er befiehlt und schon steht es da. Wer unter euch? Und das ist, ich hoffe, ihr könnt dieses Bild erkennen. Haben wir das mal? Sprengkraft? Ja, was ist das? Was ist zu sehen? Es ist ein Luftballon in dem Zeitpunkt, wo der Pfeil ihn trifft. In einer Blitzaufnahme im wahrsten Sinne des Wortes. Was uns verborgen ist, wir hören nur den Knall und den Fetzen sehen wir gerade noch. In der Sekunde, wo der Pfeil trifft, fällt das gesamte Kartenhaus zusammen. Verändern sich die Konstellationen schlagartig. Wenn Gott sagt, jetzt ist genug, dann verändert sich der Lauf der Welt und der Lauf der Dinge. In einem kurzen Augenblick. Es ist genug. Kürzer und eindrucksvoller können sich die Dinge nicht verändern. Und das ist die Gunst und die Gnade Gottes, der beides in sich vereint. Er hebelt das Gesetz nicht aus und hat dennoch die Gnade, das ist genau das, was das Wort dort sagt. Dort triumphiert die Barmherzigkeit Gottes über das Gericht. Lass uns das nie vergessen. Gottes Liebe ist niemals auf Grundlage, dass die Gerechtigkeit ausgehebelt wird. Niemals. Er vereint beide Dinge in sich. Jesus vereint beides in sich, in seiner Person. Finde ich so stark. Deswegen konnte er auch sagen, ich bin nicht gekommen, es aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Und so passiert es, dass diese Frau eben noch im Brennpunkt des Geschehens, können wir genau das nächste, der Brennpunkt des Geschehens, genau, Datum sieht man nicht drunter, 1986, ihr Lieben. Tschernobyl. So sah das aus, was in einem Augenblick an Kraft entfacht werden kann. Diese Frau im Brennpunkt des Geschehens vor den Trümmern ihres Lebens. Plötzlich löst sich das alles auf. Die Ältesten gehen zuerst. Ich sage immer die Gnade des Alters, die Begrenzungen zu erkennen. Die Jungen, die noch nach vorne streben. Und es ist so gut, dass die Jungen nach vorne streben, ihr Lieben. Lasst uns das nicht schlecht reden. Aber das ist manchmal so. Wir Älteren, wir wissen, es gibt Begrenzungen. Ich springe nicht mehr beim Jogginglauf über die Meterhürde, die ich früher immer so einfach noch mal locker nach dem 10 Kilometer Jogginglauf genommen habe. Ich hüte mich davor. Bin schon froh, wenn ich überhaupt noch 10 Kilometer schaffen würde. Die Ältesten gehen zuerst. Aber es folgen ihnen alle. Alle Richter. Alle, die das Recht gehabt hätten, den Stein zu werfen. In ihren eigenen Augen und aufgrund des Gesetzes. Irgendwo bleibt am Ende übrig, ach, heute ist kein guter Tag, um einen Stein zu werfen. Es macht sich irgendwie nicht gut. Und dann in den Fokus Gottes hinein. Das Auge, die Augen des Herrn schweifen über die ganze Erde. 2. Chronik 16, Vers 9. Um denen ein starker Helfer zu sein, die ihnen mit ungeteilten Herzen dienen. Halleluja. Jahwe Jireh ist sein Name. Der Gott, der sieht, der Vorsorge trifft. Er ist unser Versorger. Seine Augen sind auf uns gerichtet, seine Kinder ganz besonders. Aber so wie er diese Frau nicht aus dem Blick verliert, sieht er auch diejenigen, die weggehen. Und ich glaube, dass in diesem Augenblick auch für die Pharisäer und Schriftgelehrten etwas gelegt wurde, wie so ein Anker, der in ihre Seele anfing, ein Haken, der reinging in ihre Seele. Wir sehen, dass hinterher später in der Apostelgeschichte viele Pharisäer und viele und Obersten anfingen zu glauben. Ich denke, dass Jesus hier etwas gelegt hat. Es reichte nicht dafür, denn sein Auftrag war es, ans Kreuz zu gehen. Diese Finsternis zu durchbrechen, an dieser Stelle in ihnen auch, und sie aus dieser Werkzeugfunktion des Bösen herauszuziehen. Aber sie kamen damit, wie Paulus letztendlich auch, der gerade noch ein Täter wurde, hinter zu einem Verfechter des Evangeliums. Er legt ein Fundament. Der Gott, der sieht. Er sieht dich heute Morgen. Der sagt zu der Frau, sündige hinfort nicht mehr. Ich verurteile dich auch nicht. Wir sehen an diesem Satz, er spricht sie nicht frei. Das ist ganz entscheidend. Du könntest natürlich sagen, ja, wieso, er ist noch nicht verherrlicht und der neue Bund ist noch nicht aufgerichtet. Nee, darum geht es nicht. Bei dem Gelähmten, der durchs Hausdach kam, hat er zu ihm gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Merkt er, das ist ein Unterschied. Er sagt, ich werde dich nicht verurteilen, weil Gnadenzeit ist. Ich glaube mir da, der Haken, der war noch größer. Ich glaube nicht, dass sie weit gekommen ist. Als ich 1992 das erste Mal so eine lebendige Botschaft des Evangeliums gehört habe, da war es auch so wie eine Hand Gottes, die nach mir griff. Ich habe es noch geschafft, nach hinten rauszukommen aus dem Raum. Aber nicht mehr lange. Da wusste ich, der Ruf ist nicht zu überhören. Und ich weiß, dass Gott uns, jeden Einzelnen von uns hier heute Morgen ruft. Ich weiß nicht, wo du dich in der Geschichte wiederfindest. Vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, wo du verletzt wurdest. Vielleicht warst du aber auch ein Täter, nicht nur ein Opfer. Vielleicht hast du Unrecht erfahren und bist zu einem Richter geworden. Vielleicht bist du aber auch nur der Zuhörer am Rande gewesen. Und jetzt ist der Blick wieder frei und Jesus ruft dich heran. Komm dichter. Komm näher. Komm herein. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer ist Jesus für dich? Gerade jetzt. Wer ist er für dich? Wo stehst du? Hörst du seine Stimme, die dich ruft? Halleluja. Halleluja. Ich glaube, dass hier welche sind unter uns, die sich einsam gefühlt haben. Und ich kenne das allzu gut. Als ich vor vielen Jahren zum Herrn gekommen bin, war ich ein Mensch, der tief in seinem Inneren sich einsam gefühlt hat, entwurzelt. Es war nicht immer präsent, aber es gab Zeitpunkte, da war es besonders stark. Oftmals, wenn man aus einer guten Gemeinschaft gekommen ist. Und es war ein Kampf und mühselig weiterzugehen und dass Gott dir sagt heute Morgen, ich bin der Gott, der immer da ist. Er war auch da, als die Pharisäer da drumherum standen und die hinter nichts mehr sehen konnten. Vielleicht hast du ihn aus dem Blick verloren. Er sagt, ich bin immer noch da. Ich bin der Gott, der da ist. Und ich sehe dich. Und er lädt uns neu zu einer Gemeinschaft ein, die kostbar und wertvoll ist. Ihr Lieben, die durchträgt bis zum letzten Atemzug. Halleluja. Halleluja. Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du auch wirklich diesen Geist der Gnade und der Barmherzigkeit hast und in uns gesandt hast. Da, wo jemand bitter geworden ist, da, wo jemand sich verletzt fühlt, abgelehnt. Vielleicht bist du derjenige, der das Gefühl hat, in eine Situation gezogen worden zu sein, zu Unrecht sogar. Jesus spricht heute Morgen zu dir, ich verurteile dich nicht, wenn ich für dich bin, wer kann gegen dich sein? Hörst du seine Stimme? Hörst du seine Stimme neu, egal wie laut die Stimmen um dich herum gewesen sind? Es tut weh, ja, es tut weh. Aber bleib nicht in der Verletzung stehen, sondern höre den Zuspruch Gottes. Es ist Gnadenzeit, auch jetzt und heute und hier. Es ist Zeit der Gnade. Vielleicht bist du, aber auch weißt du, als Sünde in deinem Leben. Vielleicht weißt du auch, dass du Dinge aufdecken musst. Das ist wichtig. Manchmal muss die Wunde geöffnet werden, gesäubert werden. Dafür gibt es hier Leiter, Älteste, ein Hauskreisleiter, jemand deines Vertrauens. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, sagt die Schrift. Sicher auch heute noch eine Zeit des Gebetes und die Möglichkeit sein, Dinge loszulassen. Weil wenn Jesus dich sieht und er dich nicht verurteilt, warum willst du festhalten und etwas verstecken? Du wirst nicht vorwärts kommen, du wirst aus dem Sumpf nicht rauskommen. Aber Gott sagt, komm her zu mir, mein Kind. egal wo du hingelaufen bist. Es ist gut, dass du gute Dinge tust. Es ist gut, dass du betest und Bibel liest und all das machst. Es ist Gnade, umzukehren. Ich bin der Gott, der langmütig ist und schnell vergibt. Halleluja. Ich danke dir, Jesus, dass du sprichst heute Morgen und dass du zu Herzen sprichst und dass du sie ziehst, jeden Einzelnen von uns, und dass du sagst, was ist es, mein Kind, dass wir hindurchstarten, dass du Licht und Salz sein kannst in dieser Welt. Während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich diese Frage. Gibt es jemanden, der Jesus nicht kennt oder der noch nie so richtig eine bewusste Entscheidung getroffen hat, der diesen Jesus nicht kennt? Vielleicht den strengen Gott, den gerechten Gott, den heiligen Gott, das ist alles gut, das ist alles richtig. Aber dieser Gott, der geöffnete Arme hat und sagt, komm zu mir. Ich bin gnädig und barmherzig, komm zu mir. Die ihr mühselig und beladen seid. Gibt es jemand, der heute diese Entscheidung treffen möchte und der sagt, ja, bitte bete mit mir. Wir wollen gemeinsam zum Thron der Gnade kommen. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, vor dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Halleluja.